Deutschlandfunk. Hintergrund.
Bahnbasics, Teil 3, die Bahnhöfe, von Martin Reischke.
Heute circa 25 Minuten später.
Zugausfälle, Zugverspätung, Toilettendefekt.
Wir halten nicht in Gütersloh, nicht in Bielefeld, nicht in Herford.
Mit dem Streik, nicht gut.
Wo wir dann langfahren, ist mir leider mit noch nicht bekannt.
Trebin, kein Ersatzverkehr. Luckenwalde, kein Ersatzverkehr. Jüterbog, kein Ersatzverkehr.
Mit der Bahn unterwegs, das ist nicht immer ein Vergnügen. Vieles ist kaputt, sanierungsbedürftig. Doch was hält das Bahngefüge noch zusammen? Was sind wichtige Puzzleteile? Das fragen wir im Hintergrundspezial unter dem Titel Bahnbasics. In diesem dritten und letzten Teil schauen wir auf die Wiederbelebung, Instandhaltung und die Modernisierung der Bahnhöfe. Langsam fährt der ICE in den Hauptbahnhof von Halle an der Saale ein. Am Fenster zieht die mächtige Empfangshalle vorüber, dann kommt der Zug auf Gleis 6 zum Stehen. Unten am Aufgang zu den Bahnsteigen wartet Carsten Kammler, der Manager des Bahnhofs von Halle. Bis zu seinem Büro im hinteren Teil des Gebäudes ist es von hier nur ein kurzer Weg.
Also Bahnhof ist eigentlich eine total komplexe Schnittstelle, auch ein Stück weit Abbild der Gesellschaft, was da so passiert überall. Es ist eine Begegnungsstätte für viele, die sich treffen, die auseinandergehen, wo Reisen beginnen, wo Reisen enden. Also ein großer Ort für viele Menschen.
Jeder Bahnhof der Deutschen Bahn hat eine Managerin oder einen Manager. Carsten Kammler ist nicht nur für Halle an der Saale zuständig, sondern für das gesamte südliche Sachsen-Anhalt. Er hat ein Team von etwa 60 Leuten. Zusammen betreuen sie mehr als 160 Bahnhöfe, von kleinen Haltepunkten in der Region bis hin zu großen Bahnhöfen.
Also ich habe ja von der Personalführung über technische Themen, die bei mir auf dem Tisch liegen, zum Eisenbahnbetrieb, ein riesengroßes, breites Spektrum. Dienstleistung, Servicegedanken, sich in Reisende reinzudenken, letztendlich auch ein Stück weit die Immobilien zu erhalten.
Keine leichte Aufgabe. Denn viele Bahnhöfe, oft schon im 19. Jahrhundert erbaut, als Symbole einer rasanten Industrialisierung, sind sichtlich gealtert und haben an Strahlkraft verloren. Im 20. Jahrhundert verdrängte das Auto die Bahn als populärstes Transportmittel. In der Folge baute man viele Städte autogerecht um. Die Bahn geriet in die Krise und mit ihr die Bahnhöfe. Kann man diesen Trend wieder umkehren? Inga Schlichting ist optimistisch.
Für uns ist das Ziel, den Bahnhof wieder in die Mitte der Stadt oder in die Mitte der Kommune zu rücken.
Inga Schlichting ist bei der DB für die strategische Entwicklung der Bahnhöfe zuständig.
Wenn wir mit den Bahnhöfen die Reisenden, die Menschen nicht begeistern können, sich für das Bahnfahren zu entscheiden, weil schon der Zugangspunkt vielleicht nicht attraktiv ist, dann ist auch die ganze Reisekette dahinter eben nicht attraktiv.
Um die Mobilität klimafreundlicher zu machen, sollen in Zukunft deutlich mehr Menschen mit dem Zug fahren als bisher. Damit das gelingen kann, sollen auch die Bahnhöfe wieder attraktiver werden für die Reisenden und die Berufspendler. Keine kühlen, maroden Haltepunkte mehr, sondern moderne Bauten, die die Menschen freundlicher empfangen. In Halle an der Saale sei man da schon auf einem guten Weg, findet Bahnhofsmanager Carsten Kammler.
Wir sind jetzt mitten im Herz des Bahnhofs in der großen Empfangshalle. Und die große Empfangshalle hat ja auch ein ganzes Stück weit Erneuerung mit erfahren dürfen.
Denn die sachsen-anhaltinische Stadt mit knapp 250.000 Einwohnern liegt an der noch recht neuen Schnellstrecke der Bahn von Berlin nach München, die vor 7 Jahren eingeweiht wurde. Davon hätten Stadt und Bahnhof stark profitiert, erzählt Carsten Kammler. Die Zahl der Reisenden sei stark gestiegen. Rund 40.000 Menschen steigen hier täglich ein und aus. Die Anschlüsse nach Berlin und Bayern sind viel besser geworden. Der Bahnhof wurde general überholt. Neben der millionenschweren Sanierung waren es aber auch viele kleinere Maßnahmen, die das Gesicht des Bahnhofs verändert haben. Um ein Beispiel zu demonstrieren, zeigt Manager Carsten Kammler auf den Wartebereich in der Haupthalle.
Wir haben ja hier die Fußböden aufgebrochen, weil wir einen anderen Fußboden reinhaben wollten. Ganz einfach, weil ich gesagt habe, ich will ein bisschen eine Atmosphäre. Also wenn ich immer so auf einem kalten Granitstein sitze, dann ist das nie angenehm.
Statt grauem Stein liegt in der Wartezone jetzt Laminat in warmen Brauntönen. Begrenzt wird der Bereich zu beiden Seiten von Kübelpflanzen, ein eher ungewohntes Bild in einer Bahnhofshalle. Auch bei den Imbissständen im sogenannten Food Court können sich die Fahrgäste hinsetzen, essen oder arbeiten. Es gibt Steckdosen und USB-Anschlüsse. Tauben dagegen, eigentlich Stammgäste in jedem Bahnhof, findet man in der Empfangshalle nur noch selten.
Wie Sie jetzt sehen, momentan gerade zwei, drei rennen darum. Aber in Summe von dem, was wir zu anderen Zeiten hier hatten, ist es sehr aufgeräumt.
Zu den Maßnahmen gegen zu viele Tauben gehört ein Taubenhaus auf dem Dach des Bahnhofsgebäudes. Dort können die Tiere nisten. Außerdem gibt es eine Kooperation mit einem Tierschutzverein. Der kümmert sich um die Tauben und sorgt mit dafür, dass ihre Zahl nicht weiter wächst. Die Simse an den Wänden der Eingangshalle sind, wie auch anderswo in Gebäuden üblich, mit scharfen Nägeln gegen die Tauben ausgerüstet. Mit sogenannten Vergrämungen. Früher hingen dort außerdem Netze, um die Tiere am Landen auf dem Wandsims zu hindern. Das machte die Halle aber dunkler.
Wir haben die Netze runtergenommen von den Taubenvergrämungen und viele Sachen gemacht, um hier Licht reinzubringen, um das ein bisschen angenehm zu machen.
Zur Modernisierung des Bahnhofs gehörte auch, das Historische wieder mehr zu betonen. Dafür wurden Werbebanner von den Wänden der Empfangshalle entfernt und durch digitale Tafeln an anderer Stelle ersetzt.
Dass man die Architektur von der Halle auch wieder sieht, weil ich sage, es ist so ein schöner Bahnhof von innen und auch von außen. Und man hat es kaum noch gesehen. Und allein, ich sag mal, dass wir diese Chance hatten, hier so ein Stück Gemütlichkeit, Behaglichkeit zu schaffen, das hat sich schon gelohnt, weil die Aufenthaltsqualität besser geworden ist, deutlich besser geworden. Natürlich sitzen wir trotzdem, wenn es richtig kalt ist im Winter, hier noch nie in der beheizten Wohnstube.
Ein freundlicher Wartebereich, eine gute Versorgung der Reisenden, das hat auch das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene überzeugt. Dem Lobbyverband gehören unter anderem Verkehrsunternehmen, Hochschulen und Verbraucherschutzorganisationen an. Er kürte den Hauptbahnhof von Halle an der Saale 2023 zum Bahnhof des Jahres. Nur reichen weiche Faktoren wie Sauberkeit und eine behagliche Atmosphäre, um einen Bahnhof fit zu machen für die Zukunft und noch mehr Fahrgäste anzulocken? Nicht ganz, sagt Inga Schlichting, die Bahnhofsstrategin der Deutschen Bahn. Denn auch das direkte Umfeld der Bahnhöfe müsse sich verbessern.
Also, dass ich Plätze wieder zu Plätzen mache, wo ich eine Aufenthaltsqualität herstelle, wo ich eine gute Beleuchtungs- und Zugangssituation habe, wo ich vielleicht auch Flächen so aktiviere, dass da städtisches Leben stattfinden kann. Also über Sitzgelegenheiten und so weiter.
Wer auf den Vorplatz des Hallenser Hauptbahnhofs tritt, sieht in der Mitte einen großen Parkplatz. Auf der linken Seite gibt es in den Gleisbögen einige gastronomische Angebote. Auf der rechten Seite eine lange Reihe mit Metallbügeln zum Anschließen von Fahrrädern.
Ich habe immer voll die Probleme damit, einen Fahrradparkplatz zu finden. Okay. Weil immer viel zu viele Fahrräder hier stehen. Ich stelle mich einfach noch dran und probiere das irgendwie hinzukriegen.
Sagt eine Studentin, die gerade ihr Fahrrad abschließt. Wie in vielen anderen Städten zeigt sich in Halle noch das Bild der autogerechten Stadt. In der Mitte des Bahnhofsvorplatzes viel Raum für Autos. Die Fahrräder dagegen dicht gedrängt am Rand. Wer vom Bahnhof in Richtung Stadtzentrum will, muss mehrere Unterführungen durchqueren. In den 1960er Jahren wurde hier eine Hochstraße errichtet, die das Bahnhofsquartier vom Stadtzentrum städtebaulich abschneidet. Doch das soll sich durch eine Umgestaltung durch die Kommune ändern. Bahnhof und Stadtzentrum sollen dadurch auch für Fußgänger besser miteinander verbunden werden. Wichtig sei immer eine gute Zusammenarbeit zwischen Bahn und Kommune, meint Bahnhofsmanager Carsten Kammler. Etwa beim Thema Sicherheit. Schon heute gibt es eine Ordnungspartnerschaft zwischen der Deutschen Bahn und der Stadt Halle. Das Konzept. Das Ordnungsamt der Stadt und der Sicherheitsdienst der Bahn unterstützen sich gegenseitig und stimmen sich auch bei Schwerpunkteinsätzen untereinander ab. Die Umgestaltung des Umfelds in Planung, der Hauptbahnhof saniert. Sind also alle Probleme gelöst? Carsten Kammler sitzt mittlerweile wieder in seinem Büro und schüttelt den Kopf. Denn eines sei immer noch schwierig: die Finanzlage.
Also in Summe ist der Bedarf in unseren großen Gebäuden größer, als wir die Eigenmittel allein erwirtschaften können. Weil auch das, was wir da an Mieteinnahmen bekommen oder erwirtschaften, reicht nicht bei der Größe der Gebäude.
Einnahmen für den Erhalt seiner Gebäude erzielt ein Bahnhof vor allem über die Vermietung von Ladenflächen. Doch in der Regel ist es nur bei sehr großen Bahnhöfen mit viel Verkaufsbereichen so, dass die Einnahmen die Kosten decken. Dass der Erhalt besonders der Empfangsgebäude durch den Bund als Eigentümer der Deutschen Bahn nicht ausreichend finanziert ist, liegt an einem Gesetz aus dem Jahr 1993. Genauer gesagt an einer Norm aus dem Bundesschienenwegeausbaugesetz. Darin wird genau unterschieden zwischen der Verkehrsstation mit allen für den Bahnbetrieb technisch relevanten Anlagen und den sonstigen Bahnhofsgebäuden. Das führte zu einer absurden Situation. Der Teil des Bahnhofsgebäudes, den Fahrgäste durchqueren müssen, um zum Zug zu gelangen, die sogenannte Zuwegung, wird mit Bundesmitteln erhalten. Dazu gehörten zum Beispiel die Bahnsteige und die Tunnel dorthin. Für den Rest des Bahnhofs, wie zum Beispiel Teile der Empfangshalle, ist dagegen gesetzlich betrachtet kein Geld vorgesehen. Wie an so vielen anderen Stellen auch, sollte so gespart werden, um die Bahn seinerzeit kostengünstiger und effizienter zu machen. Doch der Plan hatte einige Nebenwirkungen.
Und damit sind die Bahnhofsgebäude in Deutschland unter einen enormen wirtschaftlichen Druck geraten. Also die Kosten, die da entstehen, gerade auch für Sanierung und Ausbau, die konnten von den Betreibern in der Regel der Deutschen Bahn nur über Mieteinnahmen erzielt werden. Und das ist, gerade wenn man mal in den ländlichen Raum geht, wenn man in die Fläche geht, war das häufig sehr, sehr schwierig. Und das hat eben zu Verkäufen von Bahnhofsgebäuden geführt.
Sagt Andreas Geißler vom Lobbyverband Allianz pro Schiene. Von ursprünglich etwa 3000 Empfangsgebäuden hat die Deutsche Bahn seit der Jahrtausendwende vor allem auf dem Land mehr als drei Viertel verkauft. Heute besitzt sie nur noch etwa 700. Doch auch die neuen Eigentümer hatten oft Schwierigkeiten, die Gebäude wirtschaftlich zu betreiben. Vor allem in ländlichen Regionen verfallen viele von ihnen zusehends.
Also man hat inzwischen gegengesteuert, man hat das korrigiert, aber das muss man eben auch sagen, diese Korrektur kommt sehr, sehr spät.
Zum einen hat sich die Deutsche Bahn selbst einen Verkaufsstopp auferlegt. Zum anderen hat die mittlerweile zerbrochene Ampelkoalition Mitte dieses Jahres die Förderrichtlinien im Bundesschienenwegeausbaugesetz so geändert, dass der Erhalt von Empfangsgebäuden mit Bundesmitteln in Zukunft leichter zu finanzieren ist. Die Herausforderungen sind trotzdem riesig. Denn viele alte Bahnhofsgebäude sind für heutige Maßstäbe überdimensioniert. Für sie müssen neue Nutzungsmöglichkeiten gefunden werden. Statt die Fehler der Vergangenheit zu betrauern, will Bahnhofstrategin Inga Schlichting jetzt lieber nach vorne schauen. Der Verkauf der vielen Empfangsgebäude hätte schließlich auch nicht in allen Fällen zu Verwahrlosung und Leerstand geführt.
Die guten Ergebnisse sehen wir da, wo die Kommunen die Käufer gewesen sind, wo die Kommunen sich mit öffentlichen Mitteln und guten Konzepten überlegt haben, wie kann ich diesen Ort entwickeln, wie schaffe ich den Lückenschluss zwischen Bahnhof und Kommune und städtischem Quartier. Da, wo es ein rein kommerzieller Ansatz gewesen ist, sind viele, viele, viele dieser Bahnhöfe immer weiter heruntergekommen und liegen jetzt brach vor sich hin. Was eigentlich ziemlich eindeutig zeigt, dass das in einer bestimmten Lage, bei einer bestimmten Frequenz kein rein kommerzielles Geschäft ist.
André Riffel kann ein Lied davon singen. Er ist stellvertretender Bürgermeister von Groß-Röhrsdorf, einer Kommune im Speckgürtel von Dresden. Gut 20 Minuten dauert die Fahrt mit der S-Bahn von der sächsischen Landeshauptstadt nach Groß-Röhrsdorf. Das Zentrum der Kleinstadt wirkt herausgeputzt, doch der Anblick des Bahnhofs macht André Riffel einfach nur traurig.
Wenn Sie hier vorbeifahren, gucken Sie auf Ruine. Wenn Sie dort drüben aussteigen, gucken Sie auf eine halbe Ruine. Und das ist halt das, was uns stört. Ein Bahnhof sollte immer Eingangstor zu einer Stadt sein. Und das ist es hier in keinster Weise.
Er weist auf die einsturzgefährdete Lagerhalle des früheren Güterbahnhofs. Um das ehemalige Empfangsgebäude des Passagierbahnhofs ein paar Meter weiter ist es fast ebenso schlecht bestellt. André Riffel kennt es noch aus besseren Zeiten.
Also früher ist man hier sozusagen reingegangen. Durch diese beiden Türen hier. Und dann war man sozusagen in dem großen Wartehallenbereich und ist dann rechts abgebogen und relativ mittig beim Gebäude wieder vorne auf diesen Bahnsteig gegangen und konnte dann von dort aus sozusagen einsteigen. Da, wenn wir mal quer durchgucken, müssten meines Wissens nach die Fahrkarten verkauft worden sein.
Heute schützt die Fahrgäste nur noch ein kleiner Unterstand am Bahnsteig vor Wind und Regen. Die Türen des früheren Empfangsgebäudes sind dagegen verschlossen, viele Fenster mit Sperrholzplatten vernagelt.
Hier der eingestürzte Mittelteil, dort war das Restaurant drin. Und ja, also zum Anblick muss man nicht viel sagen, denke ich.
Das Dach ist zusammengefallen. Erste Pflanzen sprießen aus dem alten Gemäuer. Das Empfangsgebäude hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich. 2007 wurde es von der Deutschen Bahn an eine luxemburgische Investmentgesellschaft verkauft, die Immobilie anschließend weiterveräußerte. Doch auch der neue Eigentümer, eine Privatperson, zu der die Stadt nach eigener Aussage nie einen richtigen Kontakt aufbauen konnte, hat kein zukunftsträchtiges Konzept entwickelt.
Bisher war ja auch immer noch das Ziel, dass man jemanden findet, der das Gebäude wiederbelebt oder erhält, eine neue Nutzung zuführt. Je länger es so dasteht, wie es jetzt ist, sag ich mal, ist es mehr und mehr dem Verfall preisgegeben. Es wird sich nur beschleunigen.
Vom Bahnhof bis zu seinem Büro im Rathaus sind es nur ein paar Minuten Fußweg. Dort hat André Riffel die Unterlagen zum Bahnhofsverkauf in einem dicken Ordner gesammelt. Vor 3 Jahren schöpfte der Angestellte der Kommune, der auch für die Wirtschaftsförderung von Groß-Röhrsdorf verantwortlich ist, dann neue Hoffnung. Ein lokaler Unternehmer zeigte Interesse an dem Bahnhofsgebäude. Mit dem bisherigen Eigentümer war er schon handelseinig geworden. Der Unternehmer wollte das Gebäude nach dem Kauf sanieren und anschließend vermieten.
Also wir waren sehr angetan von dem Konzept des Investors, der gesagt hat, ich bringe eine Nutzung in der Form, dass man Arztpraxen schafft. Und auch das Café hätte uns sehr gut gefallen, denn das ist etwas, was wir in Groß-Röhrsdorf stark vermissen. Haben wir in der ganzen Stadt nicht.
Arztpraxen direkt am Bahnhof. Das wäre für viele Patienten im ländlichen Raum ideal gewesen. Doch das ist alles Schnee von gestern. Denn es tauchte ein Problem auf, das niemand vorher so richtig auf dem Schirm hatte. Ein kleiner Teil des Bahnhofsgebäudes ist für technische Anlagen der Bahn reserviert. Der Kaufinteressent wollte die Anlagen verlegen lassen, doch das hätte ihn nach Berechnungen der Bahn etwa 200.000 Euro gekostet und mehrere Jahre gedauert. Am Ende platzte der Deal. Der Kaufinteressent sprang wieder ab. André Riffel ist sauer.
Dort ist man eher an der Haltung der DB gescheitert, die nicht bereit war, mitzuwirken bei der Verlegung der Bahnbetriebsanlagen, die sich noch im Gebäude befinden, mitzuwirken in der Form, dass man sich vielleicht auch finanziell an dieser Maßnahme beteiligt, um auch die eigenen Anlagen vom Verfall zu schützen, der ja zwangsläufig von dem Gebäude ausgeht.
Formal hat sich die Deutsche Bahn nichts zu Schulden kommen lassen. Trotzdem hätte sich Riffel etwas mehr Entgegenkommen gewünscht.
Das ist aus unserer Sicht eine verpasste Chance. Sehr ärgerlich. Und jetzt stehen wir halt nach wie vor mit diesem maroden Objekt in unserem Ort da.
Und eine zweite Chance werde es wohl nicht so bald geben, glaubt André Riffel. Zumal die Baukosten in den vergangenen 3 Jahren stark gestiegen sind. Aber vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung. Inga Schlichting von der Deutschen Bahn stellt schließlich nicht weniger als eine Trendwende beim Umgang mit den Bahnhofsgebäuden in Aussicht. Egal, ob sie in Deutsche Bahn Hand sind oder privatisiert.
Für uns, wir wollen aus der Sicht der Reisenden auf die Bahnhöfe schauen. Die wissen gar nicht und unterscheiden auch nicht, wem die Empfangsgebäude gehören. Das heißt, wir müssen vor allen Dingen und wollen dann sehr guter Partner sein für die Dritten, die sich jetzt auch bemühen oder schon bemüht haben, die Empfangsgebäude zu entwickeln.
Denn dass Bahnhöfe wichtig sind für das Gesicht und die Mobilität einer Stadt, darüber scheinen sich ja alle einig zu sein. Die Kommunen, die Deutsche Bahn und die Politik. Nun muss es darum gehen, den Worten auch weiter Taten folgen zu lassen.
Das war der Hintergrund. Bahn Basics, Teil 3, die Bahnhöfe, von Martin Reischke. Die Redaktion hatten Ursula Welter und Bastian Rudde. In Teil 1 geht es um die Gleise, im zweiten Teil um die Zugbegleiter. Alle 3 Ausgaben dieser Hintergrundreihe finden Sie schon jetzt in der Deutschlandfunk-App.